Willkommen zur Welt ohne Internet. Tja, nun ist es passiert. Die Dauerbaustelle vor dem Haus oder irgendetwas anderes hat dafür gesorgt, dass wohl ein Kabel durchtrennt wurde oder ein anderer Teil der Internetinfrastruktur hier kaputt gegangen ist und ich habe kein Internet mehr. Na gut, das Handy hat noch Internet, aber der viel zu großzügige Internetvertrag, dessen Volumen ich nie im Ansatz ausgeschöpft habe, ist natürlich jetzt an den Grenzen und ich muss irgendetwas anderes tun, um produktiv zu sein. Die Idee dafür hatte ich natürlich schon länger gehabt. Schon seit letztem Jahr hatte ich mir gedacht, ich sollte einmal einfach über die Geschichte der Welt sprechen. Und zwar nicht, indem ich erst ein großes Skript schreibe, das ich dann ablese, oder jedes Mal erst sehr, sehr viel Aufwand betreibe, um zu recherchieren, weil ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr viel recherchiert, sondern einfach einmal über das spreche, was ich ohnehin schon über die Welt weiß und die Geschichte der Welt. Also, am Anfang war die Erde wüst und leer. Naja, so fangen die meisten solchen Geschichten an. Aber das Problem ist, am Anfang war die Erde weder wüst noch leer. Am Anfang gab es keine Erde. Die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Davor war schon einiges mehr als nur die Erde da. Das Universum, naja, zumindest das, was wir beobachten können, das ist ungefähr 14 Milliarden Jahre alt. Und am Anfang, zumindest das, was wir so sehen können und das, was wir, naja, irgendwie beobachten können und abschätzen können, das war vor 14 Milliarden Jahren ungefähr ziemlich klein. Es war ziemlich klein und ziemlich dicht und ziemlich heiß. Es war heiß und hatte eine große Energiedichte und diese Energiedichte sorgt dafür, dass Teilchen einfach so entstehen können. Es kann bis heute passieren, wenn irgendetwas wirklich heiß ist, also wirklich richtig, richtig heiß, dann entstehen einfach so mal Teilchen mitten im Raum, auch im Vakuum. Das sind dann sowas wie Elektronen und Positronen. Das Positron ist das Antiteilchen des Elektrons. Da entstehen einfach so zwei Teilchen, die halt eigentlich zusammenpassen. Und das eine ist positiv, das andere ist negativ. Wenn sie nochmal zusammenkommen, dann verschwinden sie beide wieder und dann stimmt die Bilanz wieder. Die Physik hat damit überhaupt kein Problem. Dann gibt es nicht nur Elektronen, die Antiteilchen haben, es haben auch die vielen Quarks und andere Teilchen. Die Quarks sind die Bestandteilchen, aus denen dann die Protonen und die Neutronen bestehen, aus denen dann die Atome bestehen. Und die Atome, zumindest die Atomkerne, die haben dann noch die Elektronen ringsrum, die dann dafür sorgen, dass das Zeug, das um uns herum ist, irgendwie eine Struktur hat. Und das ist damals irgendwann alles entstanden. Nachdem es entstanden ist, hat man dann so einen Zustand, ein Plasma, wo eigentlich überhaupt nichts mehr an Licht zumindest durchgeht. Das Plasma glüht, das gibt Licht nach außen hin ab, aber es kommt halt keins so richtig durch, weil sobald da Licht irgendwie reinkommt, interagiert es mit den Elektronen in diesem Plasma und wird einfach so absorbiert. Dann wird das Plasma ein kleines bisschen wärmer und mehr auch nicht. Also da kann man einfach nicht durchgucken. Und dieser Zustand, den können wir bis heute beobachten in der sogenannten Hintergrundstrahlung. Die Hintergrundstrahlung, das sind eigentlich Mikrowellen, die einer Temperatur von ungefähr 3 Kelvin entsprechen. Habe ich gerade noch gesagt, das war alles wahnsinnig heiß. Und 3 Kelvin, das ist alles wahnsinnig kalt, also ungefähr minus 270 Grad Celsius. Wie kann das sein? Naja, das Universum war damals ziemlich klein. Damals fing der Raum des Universums an zu expandieren, also der geometrische Raum. Und der geometrische Raum, wenn der expandiert, sorgt natürlich auch dafür, dass die Wellenlänge von Licht expandiert. Und Licht mit längerer Wellenlänge hat weniger Energie und sieht dann so aus, als käme es von irgendetwas, das eine viel, viel niedrigere Temperatur hatte. Und so ist das mit der Hintergrundstrahlung, die dann halt jetzt so aussieht, als hätte sie irgendwie noch 3 Kelvin, aber das liegt einfach nur daran, dass das Universum ganz am Anfang sehr, sehr, sehr viel kleiner war Und die Wellenlängen damals natürlich auch viel kleiner. Und wenn der Raum dann expandiert, dann werden die Wellenlängen alle viel, viel länger. Und was früher mal irgendwie UV-Strahlung oder sogar Röntgen- oder Gammastrahlung war, das sieht heute dann eher so aus wie Radiowellen. Und die kann man dann sehen bzw. hören, wenn man eine große Radioantenne ins Universum richtet und dann reinhört, dann kriegt man so ein Rauschen. Und ich weiß es nicht mehr, wann das war, in den irgendwann Mitte des 20. Jahrhunderts oder so, hatte jemand eine ganz große Antenne, sah ein bisschen aus wie so eine, wie so ein Hörhorn früher, wie eine Trompete oder sowas, das halt Richtung Himmel gerichtet war. Und ja, die hatten halt das Problem, dass sie ständig irgendein Rauschen hatten, und sie wussten gar nicht, woher das so richtig kommt, und haben alles Mögliche ausprobiert. Und irgendwann haben sie festgestellt, verdammt nochmal, in unserer großen Radioantenne ist offensichtlich ein Ort, der sehr angenehm für Tauben ist, die sich dort eingenistet haben. Und dann haben sie dort große Mengen eines, wie sie sagten, Dielektrikums entfernt. Mit anderen Worten, ziemlich viel Vogelscheiße. Aber diese Vogelscheiße war offensichtlich nicht dafür verantwortlich, dass das Rauschen da war, weil das blieb anschließend immer noch da. Und dann hat man natürlich auch die Elektronik und alles Mögliche überprüft. Und dieses Rauschen ging einfach nicht weg. Und irgendwann ist man zu dem Schluss gekommen, naja, es scheint wohl einfach echt zu sein. Und das ist das sogenannte Hintergrundrauschen, eben dieser Mikrowellenhintergrund, der entstanden ist, dadurch, dass irgendwann mal das Universum entstanden ist. Diese Hintergrundstrahlung ist nicht völlig gleichmäßig, wie man später festgestellt hat, wenn man natürlich noch mal etwas genauer nachgeschaut hat dann. Und diese Unregelmäßigkeiten, die man in dieser Hintergrundstrahlung gefunden hat, die kommen daher, dass die Masse im Universum am Anfang ein ganz klein wenig ungleichmäßig verteilt war. Und das hat dann dazu geführt, dass wir Klumpen haben. Das sind nicht nur Galaxien, sondern vor allem Galaxienhaufen draus geworden. Also man hat halt so ganz, ganz große Klumpen von Massen gehabt, die sich dann später noch weiter jeweils zusammengezogen haben. Man muss sich das so vorstellen, man hat eine ganz große Gaswolke und das Gas da drin hat natürlich eine gewisse Masse. Und nur weil das ein Gas ist, hat es natürlich trotzdem eine Masse, und diese Masse hat natürlich eine Anziehungskraft. Und diese Anziehungskraft wirkt in alle Richtungen. Und wenn, also theoretisch, wenn so ein Gas komplett gleichmäßig wäre, dann würde die Schwerkraft in alle Richtungen gleichmäßig wirken und es würde absolut gar nichts passieren. Aber so ganz kleine Unregelmäßigkeiten gibt es natürlich. Und die sorgen dafür, dass man dann irgendwie eine Schwerkraft hat und wo auch immer ein kleines bisschen mehr Masse konzentriert ist, da bewegt sich dann alles hin. Und dadurch fängt es an, dass das anfangs ziemlich gleichmäßige Gas kollabiert in kleinere Haufen oder erstmal größere Haufen, die dann ihrerseits nochmal in kleinere Haufen jeweils zusammenfallen. Und das sieht man bis heute, wenn man so kartiert, welche Galaxien es gibt, wo die am Himmel sind und wie weit die weg sind und so weiter. Dann merkt man, dass man da gewisse Strukturen hat, dass man einen Haufen hat von Galaxien, Anordnungen von Galaxien im Raum, die sich halt dort konzentriert haben, wo am Anfang relativ viel Masse war. Warum wir diese Galaxien überhaupt sehen können, ist natürlich, weil da jede Menge Sterne drin sind. Sterne sind dann auch so eine Erfindung der Neuzeit, die dann eine Weile gebraucht haben, bis sie entstehen konnten, weil das Gas war natürlich am Anfang ziemlich heiß und es war immer noch ziemlich nah aneinander und hat sich dann auch gegenseitig noch aufgeheizt, und es hat eine Weile gebraucht, bis das Universum groß genug war, dass Gas auch wenn es so ein Haufen war, einfach mal abkühlen konnte. Und wenn das Gas, das war damals übrigens so ungefähr 3/4 Wasserstoff, 1/4 Helium, kleines bisschen Lithium und restliche Dreckeffekte, die eigentlich nicht mehr nennenswert sind, ein sehr komisches Gas, halt ein sehr, sehr leichtes Gas. Irgendwann kühlte das so weit aus, dass das wirklich in kleinen Haufen zusammenfallen konnte. Und wenn solches Gas aus Wasserstoff und Helium in wirklich richtig weit abgekühlt ist, dann reicht die Schwerkraft aus, um so ein Gas zusammenfallen zu lassen. Und wenn das zusammenfällt, es fängt da ein bisschen an zu drehen, also wenn so eine Gaswolke, die dreht sich immer ein kleines bisschen, also ein bisschen Drehmoment hat sowas. Und wenn das zusammenfällt, naja, es fängt das, das ist dann das gleiche Phänomen, das man bei den Eisläuferinnen so sieht, wenn die ihre Arme ausgebreitet haben und dann anfangen sich zu drehen und die Arme einziehen, dann fangen sie natürlich an, sich schneller zu drehen, und das gleiche passiert natürlich überall in der Physik, auch am Anfang des Universums. Und man hat dann eine Kugel, die sich mehr oder weniger dreht. Diese Kugel besteht halt erstmal aus einem Wasserstoffgas, und das heizt sich dann mit der Zeit auf, einfach weil es wieder zusammenfällt. Schon weil die Schwerkraft an sich, also einfach dadurch, dass das Gas runterfällt, hat es natürlich eine Energie, und irgendwann knallt es auf das Gas, das schon da ist, und dadurch heizt sich das Ganze schon mal auf. Und das Ganze kontrahiert dann nochmal, und also die ganze Gravitationsenergie, die wird mehr oder weniger in Wärme umgesetzt. Und naja, das nächste Problem ist, man hat so eine große Gaskugel, und diese Gaskugel drückt immer mehr auf das Zentrum drauf, und im Zentrum kommt das Gas und die Physik so langsam aber sicher in die Bredouille, denn das Gas wird zusammengedrückt, und langsam aber sicher fangen dann so physikalische Prozesse an, oder würden zumindest anfangen, die dann dafür sorgen, ihr habt sicherlich alle schon mal von schwarzen Löchern gehört, also das würde dann irgendwann dazu kommen, aber so schnell geht das nicht, denn das heiße Gas hat erst einmal die Eigenschaft, dass es heiß geworden ist, und ein heißes Gas, das fängt an zu strahlen, gibt Wärmestrahlung ab. Diese Wärmestrahlung, also hey, das Zeug kann ein paar Millionen Grad erreichen, das ist eine ganze Menge, und das ist dann durchaus so Wärmestrahlung im Sinne von, das sind dann wirklich Röntgen- oder Gammastrahlung, die da frei wird, und zwar jede Menge. Und die knallt dann gegen andere Atome, und es gibt sowas wie einen Lichtdruck. Also Licht kann durchaus Kraft ausüben, und zwar ganz ordentlich und in dem Fall auch sehr, sehr viel. Weil diese Kraft, die das Licht dann ausübt auf das umliegende Gas, reicht dann vollkommen aus, um der Gravitationskraft von außen entgegenzuwirken, und so stabilisiert sich das Ganze. Dadurch hat man irgendwann eine Gaskugel, die ziemlich heiß ist, die relativ kompakt ist, aber stabil, trotz der Schwerkraft, die von außen immer weiter drauf drückt und immer weiter versucht, diese Kugel noch kleiner zu machen, kommt halt eine Kraft von innen entgegen, die dem entgegenwirkt. Diese Kraft, die dem entgegenwirkt, die ist natürlich begrenzt, denn das ganze Gas heizt sich auf, auch die Oberfläche, und das Ganze fängt an zu glühen, und die Energie, die eigentlich dafür nötig ist, dass das da drinnen so glüht und die Gegenkraft aufbaut, ja, diese Energie, die geht irgendwann verloren. Das Ganze kühlt sich ja dadurch ab, dass die Wärme abgestrahlt wird. Wissen wir alle, dass Sterne nicht einfach so wieder verschwinden. Wir können ja rausgucken, und wir sehen die Sterne am Nachthimmel oder auch unsere Sonne, die ja auch nichts anderes ist als ein Stern. Also da gibt es dann noch einen Prozess, und den hat man nach sehr, sehr langer Zeit irgendwann mal gefunden. Das ist die Kernfusion. Kernfusion entsteht in dem Stern einfach so von alleine, weil dort Wasserstoff drin ist. Mit Helium würde es auch gehen und tut es auch, aber Wasserstoff ist so das Erste, was passiert. Der Wasserstoff ist das kleinste und einfachste Gas. Es besteht einfach nur aus einem Proton und einem Elektron, das in dem Fall ein bisschen optional ist, weil einfach so viel Energie und so viel Wärme in dem, im Inneren des Sterns ist, dass das Elektron mit Sicherheit nicht dort bleibt, wo gerade der Atomkern ist. Das ist einfach irgendwo und die tauschen sich ganz lustig aus untereinander. Es ist halt ein Plasma. Und diese kleinen Atomkerne sind energetisch und wirklich nicht das Optimum. Also es ist so, wenn man ein Proton, also Wasserstoff, besteht einfach nur aus einem Proton. Wenn man zwei Protons direkt nebeneinander bringt, dann stoßen die sich zwar einerseits gegenseitig ab, weil sie ja beide positiv geladen sind und positive Ladungen stoßen sich ab, aber andererseits sind es beides Kernteilchen, zwischen denen die starke Wechselwirkung wirkt. Die ziehen sich einfach gegenseitig an. Die Anziehungskraft ist allerdings gerade so nicht genug, dass die einfach so zusammenbleiben würden. Die stoßen sich schon dann wieder gleich gegenseitig ab. Aber wenn noch ein drittes Teilchen dazu kommt, dann können sie zusammenkleben. Das dritte Teilchen, das man dafür braucht, ist ein sogenanntes Neutron. Das Neutron ist praktisch genauso groß und schwer wie ein Proton, aber es hat keine Ladung. Und es kann einfach entstehen dadurch, dass man ein Elektron und ein Proton hat und das Elektron irgendwie mit dem Proton reagiert und kann dann ein Neutron draus werden. Da gibt es mehrere Möglichkeiten für. Und wenn man einfach nur genügend Protonen hat und das alles heiß genug ist und man lange, lange Zeit warten kann, dann passiert das einfach von allein, dass so ein Neutron irgendwann mal entsteht bei einer Kollision von zwei Protonen. Und dann hat man ein Proton und ein Neutron und das ist dann immer noch Wasserstoff, ist ein sogenanntes Deuterium. Aber dann hat man schon mal eine gute Voraussetzung, weil dieses Neutron, zwischen dem Neutron und dem Proton wirkt immer noch die starke Wechselwirkung. Also die kleben wirklich richtig gut zusammen, ohne dass sie sich gegenseitig abstoßen würden. Und wenn dann nochmal ein Proton dazukommt, dann klebt dieses Proton mit dem anderen Proton und dem Neutron zusammen. Und das Neutron, klebt praktisch die anderen beiden zusammen. Das Ganze ist natürlich tatsächlich alles ein bisschen komplizierter, also das alles ist praktisch eine einzige große Wellengleichung, die da kernphysikalisch irgendwie aufgestellt werden müsste und mit der man dann den gesamten Zustand von diesem Atom tatsächlich auch irgendwie beschreiben kann und ausrechnen kann. Also das Ganze ist alles ein bisschen schwieriger, als zu sagen, ja, da kleben irgendwie zwei, drei Teilchen aneinander. Aber wenn man es relativ einfach ausdrücken möchte, dann ist es genau das. Dieses Teilchen ist dann übrigens Helium-3. Helium deswegen, weil es zwei Protonen hat und 3 deswegen, weil es insgesamt 3 Teilchen hat. Das andere war Deuterium, das ist Wasserstoff-2, Wasserstoff, weil es ein Proton hat und ein Neutron. Und weil ein Proton und ein Neutron 2 Teilchen sind, ist es Wasserstoff-2. Sowohl Deuterium als auch Helium-3 sind bei der Entstehung des Universums einfach so entstanden. Also da ist einfach eine gewisse Menge da und das ist auch, das sind so die ersten Atome, die anfangen zu fusionieren, weil mit denen geht es einfach einfacher. Und das sorgt dann so für das erste bisschen Kernfusion in einem Stern und sorgt auch dafür, dass eigentlich viel zu kleine Klumpen, die, naja, ungefähr 13 mal so schwer sind wie der Jupiter, anfangen können, ein bisschen Kernfusion zu betreiben. Das sind dann die sogenannten braunen Zwerge, die dann irgendwann einfach übrig bleiben, haben am Anfang des Lebens ein kleines bisschen Kernfusion gemacht und irgendwann dann nicht mehr und dann kühlen sie halt aus. Aber gerade am Anfang des Universums reden wir jetzt von allem, nur nicht von braunen Zwergen. Am Anfang gibt es relativ große Konzentrationen von Masse. Da hat es dann auch richtig große und schwere Sterne gegeben, die dann innerhalb von kürzester Zeit auch wieder explodieren. Warum explodieren Sterne? Naja, irgendwann ist die Kernfusion im Inneren einfach so vorbei, weil aus dem Wasserstoff ist dann irgendwann Helium geworden. Nicht nur Helium-3, sondern auch Helium-4. Und also dafür gibt es eine ganze Reihe von anderen Prozessen, die dafür sorgen können. Da spielen dann teilweise auch noch größere Atome eine Rolle, weil sobald man einmal Helium hat, hat man zumindest eine gewisse Chance, dass das Helium dann nochmal mit anderem Helium fusioniert. oder einfach mit Neutronen, die dazukommen, oder Protonen. Also es gibt viele kleine Prozesse, die mehr oder weniger wahrscheinlich sind. Am Anfang sind sie immer recht unwahrscheinlich. Aber spätestens, wenn man dann bis zum Kohlenstoff gekommen ist, der im Zweifelsfall einfach so aus drei Heliumatomen entstehen kann, dann wird es alles ein bisschen praktischer, weil aus dem Kohlenstoff kann dann zusammen mit einem Proton mal eben Stickstoff entstehen und aus dem Stickstoff kann Sauerstoff entstehen mit nochmal einem Proton und das ist ein Zyklus, der relativ schnell passieren kann, weil aus dem Sauerstoff, da kann dann nochmal ein Heliumkern abgespalten werden und dann ist wieder Kohlenstoff draus geworden, dann kann der ganze Zyklus wieder von vorne anfangen und gerade in großen Sternen, da passiert das ziemlich oft. Und weil da immer bloß ein paar Protonen zu einem Kohlenstoffatom dazukommen, ist das eine sehr effiziente Form von Kernfusion, zumindest bei hohen Temperaturen, die bei uns in der Sterne, bei uns in der Sonne so zurzeit kaum vorkommen. Aber in großen Sternen passiert das sehr viel. Und das ist halt ein sehr effizienter Fusionsprozess. Und ja, irgendwann ist man halt durch. Irgendwann sind dann einfach keine Protonen mehr da oder es ist zumindest sehr, sehr wenig Wasserstoff da und dann hat der Stern ein Problem. Das Problem, das der Stern dann hat, ist, dass die Kernfusion nicht mehr genügend Energie liefert, um der Schwerkraft was entgegenzusetzen, weil wir erinnern uns, die Schwerkraft versucht immer den Stern zusammenzudrücken, während innen die Strahlungskraft dagegen wirkt und das kann sie nur, solange wieder noch irgendwie eine Energiequelle ist und die Energiequelle Kernfusion mit Wasserstoff, also mit Protonen, die ist dann irgendwann vorbei. Dann verliert, zumindest für den Moment, der Strahlungsdruck erstmal den Kampf gegen die Schwerkraft und die Schwerkraft drückt wieder den Kern des Sterns zusammen. Und der wird daraufhin noch ein Stückchen heißer. Wenn er heißer wird, dann kann es aber auch passieren, dass das Helium direkt fusioniert wird und dann halt wirklich Kohlenstoff in größeren Mengen entsteht. Und auch da wird wieder ziemlich viel Energie frei. Aber zumindest pro Atom nicht mehr so viel Energie wie noch beim Wasserstoff. Und das wird dann irgendwann zu einem Problem und zwar sehr viel schneller als davor beim Wasserstoff. Und so kommt es dann dazu, dass das Ganze sich dann nochmal wiederholt. Irgendwann ist einfach der Kohlenstoff mehr oder weniger, das Helium mehr oder weniger aufgebraucht und ist eigentlich fast nur noch Kohlenstoff da und ein bisschen anderes, höheres Zeugs, das ein bisschen schwerer ist, das nebenbei noch mit entstanden ist. Und dann wird der Kohlenstoff fusioniert, nachdem der Stern zwischendurch nochmal ein bisschen mehr kontrahiert ist und nochmal ein bisschen heißer geworden ist. Und so weiter und so fort. Der Stern wird dabei jedes Mal ein bisschen größer, weil die Kernfusion im Inneren natürlich immer ein bisschen heißer wird. Die Kernfusion findet auch noch außerhalb von dem Stern statt, weil der Wasserstoff und das Helium natürlich nur im Inneren verbraucht waren und noch nicht außerhalb. Und dann hat man so mehrere Schalen, wo verschiedene Fusionsprozesse stattfinden. Aber der Stern heizt sich dann auch weiter außen auf und ganz außen findet natürlich überhaupt keine Kernfusion statt, aber ganz außen hat man ziemlich heißes Gas und dieses heiße Gas, dadurch, dass es einfach heiß ist, hat einen relativ großen Druck und der hohe Druck sorgt dafür, dass sich der Stern immer weiter aufbläht und dann hat man so riesengroße Riesensterne, die eigentlich ziemlich fluffig sind. Also das Gas, das man dort hat, das glüht zwar und deswegen kann man da auch nicht durchgucken. Es ist einfach eine große, heiße Kugel. Aber es ist halt eine große, heiße Kugel aus ziemlich dünnem Gas. Aber man merkt schon, irgendwie dieser Prozess geht immer so weiter und irgendwann werden die Atome immer größer. Dann hat man irgendwann ein Problem. Atome sind nur bis zum gewissen Grad stabil und vor allen Dingen gibt es so ein Optimum, bei dem noch Energie entstehen kann, wenn man die Atome immer größer macht Und ab einem bestimmten Punkt braucht man dann Energie, um Atome noch größer zu machen. Und wenn man so an genau diesem Punkt kommt, wo es dann Energie braucht, um größere Atome herzustellen, ja, dann hat man ein richtiges Problem in so einem Stern. Dann ist es zu spät. Dann gewinnt die Schwerkraft endgültig und dann knallt der ganze Stern zusammen. Natürlich sorgt die Schwerkraft erstmal noch, also das einfallende Gas erstmal noch dafür, dass das Gas einfach noch heißer wird. Und solange wie es noch heißer wird, gibt es auch intern noch ein bisschen mehr Strahlungsdruck frei und für einen kleinen Moment ist es dann noch so, dass man ein gewisses Gleichgewicht hat, aber das bisschen Energie, was dann durch die Schwerkraft dazukommt, das ist natürlich dann auch irgendwann nicht mehr da, weil die Wärme einfach nach außen abgegeben wird. Und ja, dann kann Verschiedenes passieren, je nachdem, was man für einen Stern hat. Im Allgemeinen bleibt dann in der Mitte tatsächlich ein schwarzes Loch übrig. Also im Allgemeinen bei den richtig großen Sternen, die teilweise am Anfang des Universums noch entstanden sind, teilweise auch heutzutage noch. Also es gibt durchaus noch Sterne, die so 50 Mal oder 100 Mal oder auch mehr als 100 Mal so schwer sind wie unsere Sonne. Das sind genau diese Art von Sterne. Und da entsteht dann tatsächlich ein kleines schwarzes Loch in der Mitte. Aber der Rest des Sterns ist davon relativ unbehelligt und der fliegt einfach auseinander, weil die Kernfusion in der Mitte dann wirklich sehr, sehr heftig wird für eine kurze Zeit, einfach durch die Energie der Schwerkraft, dadurch, dass sich das alles nochmal aufheizt und je heißer das Gas wird, desto heftiger wird die Kernfusion und die Kernfusion dann in den äußeren Bereichen des Sterns sorgt einfach dafür, dass das Gas kurzzeitig so stark aufgeheizt wird, dass die äußeren Teile des Sterns einfach auseinanderfliegen. Wenn das Ganze bei einem etwas kleineren Stern passiert, also man nennt es immer eine Supernova, aber wenn man das Ganze mit einem etwas kleineren Stern macht, dann kann man das manchmal sogar sehen, wie im Jahr 1054, als die Chinesen schlau genug waren, das Ganze aufzuzeichnen. Als das passiert ist, im Sternbild Stier, die haben den nicht Stier genannt, ich weiß nicht, was für ein Sternzeichen die Chinesen dort haben, aber bekannt geworden ist das Ganze als der sogenannte Krebsnebel. Zu irgendeinem Zeitpunkt, als sich den jemand angeguckt hat, muss er wohl wie ein Krebs im Teleskop ausgesehen haben. Oder wie auch immer, also wenn man sich sowas anguckt, das ist immer sehr interpretationsbedürftig. Es kommt nicht sehr viel Licht von solchen Nebeln und naja, man kann sich dann vieles einbilden, wie sowas aussieht. Irgendjemand hat einen Krebs gesehen und das Ganze einen Krebs genannt. Ist auch bekannt als Messier-Objekt Nummer 1. Der Franzose, ich glaube, er hieß Charles Messier, ich weiß es nicht mehr ganz genau, der war eigentlich auf der Suche nach Kometen und Kometen sind so am Himmel sieht das, wenn man so einen kleinen Kometen hat, ist es halt einfach so ein kleines Nebelwölkchen. Und der hat sich immer darüber aufgeregt, dass irgendwo Nebelwölkchen sind, die sich überhaupt nicht bewegt haben und demzufolge keine Kometen sind. Und hat dann irgendwann gesagt, so Schluss jetzt, ich bin jetzt hier zigmal über dieses Ding gestolpert. Jetzt mache ich hier einen Katalog und beim nächsten Mal muss ich dann nur nachgucken, ob ich den schon mal gesehen habe. Dann muss ich nicht gucken, ob sich dieses Nebelwölkchen nun bewegt oder nicht. Und dann weiß ich, ob es ein Komet ist oder nicht. Das hat die Sache dann schon mal etwas vereinfacht. Das ist dann das Messier-Objekt Nummer 1 geworden. Gibt noch eine ganze Reihe. Der Katalog hat, ich glaube, 110 Einträge oder so. Naja. Jedenfalls ist das ein dramatisches und spektakuläres Ereignis, bei dem die Gesetze der Kernfusion im Inneren des Sterns, wo es eigentlich nur darum geht, Energie zu gewinnen, so nicht mehr unbedingt gültig sind, weil es geht ja nicht mehr darum, einen Stern irgendwie im Gleichgewicht zu erhalten. Es geht nur noch darum, dass jetzt halt Kernfusion stattfindet und es passiert alles Mögliche einfach, weil einfach die Masse des Sterns auch extrem eng zusammengedrängt wird. Also es ist wirklich jetzt sehr, sehr viel Energie einfach da, um Prozesse durchzuführen, die normalerweise nicht stattfinden würden. Und da sind unter anderem jede Menge Neutronen unterwegs und die Neutronen können dann große Atome noch ein Stück größer machen. Und auf diese Art und Weise sind praktisch alle schwereren Elemente, alles, was schwerer als Eisen ist, entstanden. Weil Eisen ist so ungefähr das letzte Element, das noch entstehen kann, wo man noch ein kleines bisschen Energie rauskriegt. Aber das entsteht relativ häufig. Deswegen haben wir auch ziemlich viel Eisen. Die Erde besteht, also das Erdinnere besteht zum ziemlich großen Teil von der Masse her aus Eisen. Deswegen haben wir einen Planeten, der mit, ich glaube 5,7 Gramm pro Kubikzentimeter oder was in der Größenordnung zumindest, ja doch ziemlich schwer ist und nicht so weit entfernt von der Dichte von Eisen ist, von 7,8 Gramm pro Kubikzentimeter. Wobei das natürlich Werte sind, die bei den Druckverhältnissen im Erdinneren alles ein ziemlich relativ ist. Aber man merkt, es ist ein ziemlich schwerer Planet, auf dem wir hier sind. Und das ist auch relativ normal. Einige der Meteoriten, die runterkommen, die bestehen auch aus Eisen, Eisenmeteoriten. Das kommt einfach daher, dass wir ziemlich viel Eisen haben. Und dieses Eisen sind halt Hinterlassenschaften von irgendwelchen alten Sternen, die ziemlich viel Kernfusion betrieben haben. Und halt nicht nur Eisen, sondern alles, was dahinter kommt. Dazu Kobalt, Nickel, Kupfer, Zink und so weiter. Ich habe vor mir natürlich ein Periodensystem der Elemente, weil ich das beruflich immer mal brauchte, um einfach nur drauf zu gucken. Und diese ganzen Elemente, die sind damals so entstanden und da können wir uns jetzt drüber freuen. Damals hat das vor allen Dingen eine Staubwolke hinterlassen. Also diese Staubwolke, die kann man so nicht sehen. Also wenn man sich jetzt M1 anguckt, da ist auch eine ganze Menge Staub entstanden. Aber was man da in erster Linie sieht, ist natürlich das Gas, weil das Gas leuchtet. Das Gas wird ionisiert durch die, in dem Fall durch die Hinterlassenschaft. Das ist nämlich kein schwarzes Loch bei M1, das ist ein Neutronenstern. Der Neutronenstern, der ist ziemlich heiß, ein sehr kleines Objekt, ungefähr so groß wie die Erde, aber verdammt heiß. Die Strahlung von diesem Neutronenstern, der sich, ich glaube, irgendwie 30 Mal pro Sekunde um die eigene Achse dreht, die sorgt einfach dafür, dass das Gas ionisiert wird und das Ganze leuchtet dann so ähnlich wie eine Neonlampe. Und natürlich nicht mit Neon, also Neon schon, aber nur sehr wenig, hauptsächlich sowas wie Sauerstoff und Wasserstoff und alles, was da sonst noch so ist, das kann man sehen. Auch Schwefel, glaube ich, ist ein relativ, die Amateurastronomen haben relativ wichtige Filter, wo man dann einfach nur das Licht anguckt, was da leuchtet und da gehören unter anderem so zweifach bis dreifach angeregter Sauerstoff dazu. Schwefel gehört, glaube ich, auch gerne mit dazu. Wasserstoff Alpha ist ziemlich beliebt. Also ja, man kann sich dieses ganze Licht so angucken, je nachdem, was da gerade an Gas leuchtet. Ja, und so ist der ganze Dreck im Universum entstanden, wortwörtlich. Also das ist wirklich so Staub, das ist der ganze Dreck, der halt so bei uns so rumliegt. Und aus diesem Dreck entstehen dann auch Planeten. Also man muss sich das jetzt so vorstellen, das Universum ist entstanden, irgendwann ist alles abgekühlt. Man hat große Materieklumpen gehabt, diese Klumpen sind dann sehr viel kleiner geworden, also viel kleinteiliger geworden. Aus diesen kleinen Klumpen sind dann Klumpen von Sternen entstanden. Man kann jetzt schon sagen, ja, okay, das sind die Galaxien, aber in den Galaxien gibt es dann immer noch mal so kleine Regionen, wo dann ganz besonders viele Sterne sind und so weiter. Das sind sogenannte Sternenhaufen, die sehen wir auch am Nachthimmel. Da gibt es dann natürlich auch Kataloge für. Und außerhalb der Galaxien und am Rand der Galaxien gibt es dann sogenannte Kugelsternenhaufen. Also, es sind wirklich Sternenhaufen mit sehr, sehr vielen Sternen, die kugelförmig einfach aussehen und einfach alle umeinander kreisen. Ziemlich chaotisch. Es gibt leuchtende Gasnebel, weil es gibt noch eine ganze Menge Wasserstoff, der da einfach noch irgendwo übrig ist, wo noch kein Stern draus geworden ist. Und der kann auch irgendwann nochmal zu einem Stern werden, aber das, was wir an Wasserstoff sehen, deswegen haben die Amateurastronomen diese Wasserstoff-Alpha-Filter, das ist Gas, das einfach von irgendwelchen anderen Sternen zum Leuchten angeregt wird. Meistens von Sternen, die gerade in diesem Nebel irgendwo entstanden sind. Also ganz berühmt natürlich der Orion-Nebel und viele andere. Aber man sieht auch Staubnebel. Solche Staubwolken, die sieht man ganz einfach in der Milchstraße. Man muss einfach bloß sie sich angucken. Und dann sieht man, okay, in der Milchstraße sind irgendwie ein paar dunkle Flecken. Die dunklen Flecken sind da, weil da halt Staub ist. Und dahinter sind irgendwo noch mehr Sterne. Aber die kann man halt nicht sehen, weil ziemlich viel Staub davor ist. Dieser Staub ist ziemlich wichtig, weil aus diesem Staub sind irgendwann Planeten entstanden. Am Anfang des Universums wird es wahrscheinlich noch überhaupt gar keinen Planeten gegeben haben, weil es keinen Staub gab, aus dem die Planeten hätten entstehen können. Erst nachdem so die allerersten Sterne entstanden sind und dann explodiert sind, das geht übrigens ziemlich schnell, also so ein richtig großer Stern, der irgendwie 100, 200 Sonnenmassen oder sowas hat, der lebt nicht lang. Also da redet man wirklich von vielleicht 10, 20 Millionen Jahren oder so. Das klingt erstmal viel, aber 10 oder 20 Millionen Jahre, das ist wirklich keine lange Zeit für so einen Stern. Das Universum ist 14 Milliarden Jahre alt, also das geht im Vergleich ziemlich schnell. Und dadurch sammelt sich halt eine Menge Staub im Universum an. Und das nächste Mal, wenn dann so eine Gaswolke kollabiert, dann kann es auch recht leicht passieren, dass da jede Menge Staub dabei ist. Und wenn dann nochmal ein Stern entsteht und wieder alles anfängt, sich zusammenzuziehen und dann noch ein bisschen Drehimpuls ist und durch Drehimpulserhaltung das Ganze eine Scheibe bildet, das passiert ziemlich von alleine, dann kann in dieser Scheibe der Staub sich zusammenballen. Auch durch, also sowohl durch Kräfte, die halt Staubpartikel aneinander haften lassen, als auch dann durch Gravitation. Also ich habe vorhin wahrscheinlich was Falsches gesagt. Es kann schon Planeten gegeben haben, nämlich Gasplaneten. Aber diese Gasplaneten, die brauchen eigentlich irgendwie einen Kern, um den herum das Gas dann angezogen werden kann, durch Gravitation. Und die entstehen halt gerne mal aus solchem Staub, weil halt Staubpartikel auch ganz ohne Gravitation aneinander haften können. Und das sind tatsächlich Prozesse, die lange diskutiert wurden und lange wirklich sehr theoretisch diskutiert werden mussten, weil man einfach sehr wenig Anschauungsmaterial hatte. Man hatte halt die Erde, man hatte die restlichen Planeten, egal ob man Pluto nun dazu zählt oder nicht. Man hatte ein paar Asteroiden, man hatte ein kleines bisschen Reststaub im Sonnensystem, aber sonst hatte man nicht allzu viel. Andere Planeten kannte man einfach noch nicht. Der erste Planet außerhalb unseres Sonnensystems wurde irgendwann Mitte der 90er Jahre entdeckt und dann so ganz langsam kamen noch ein paar mehr dazu. Als ich irgendwann mal Physik studiert habe und relativ viel in der Astronomie unterwegs war, wie man vielleicht gemerkt hat, da waren es gerade ein paar hundert und da wurde uns da, also ich glaube 1-200 und dann hieß es plötzlich mal, hey, wir haben hier noch 100 übrigens. Also irgendwann ging es dann los, dass man ziemlich viele entdeckt hat. Und jetzt sind wir auf jeden Fall bei vielen Tausend, die man jetzt kennt. Und so langsam aber sicher kann man dann aufgrund dessen, was man jetzt kennt, was man gesehen hat, deutlich bessere Theorien aufstellen, wie das Ganze funktioniert. Man hat natürlich auch eine ganze Menge Staubscheiben um Sterne entdeckt und beobachtet und vermessen. Und man kann halt, wenn man weiß, dass bestimmte Planeten entstehen, überhaupt, dass bestimmte Planeten entstehen können, die man gar nicht so erwartet hatte. Die ersten Planeten, die man entdeckt hat, waren alles riesengroße Planeten, die ganz nah an irgendwelchen kleinen Sternen dran waren. Einfach, weil die die stärksten Signale abgegeben haben, ohne jetzt nochmal auf dieses Messverfahren einzugehen. Das kann ich vielleicht irgendwann mal später machen. Aber man kann dann seine Ideen, die man irgendwann mal hatte, einfach mal modellieren in irgendwelchen Computermodellen und dann gucken, was für Planeten entstehen können. Und wenn die Planeten entstehen können, die man so beobachtet, dann ist das zumindest schon mal ein Hinweis. Wenn bestimmte Planeten, die man erwartet hätte, einfach nicht existieren, dann ist die Theorie wahrscheinlich nicht mehr ganz so toll. Jedenfalls hat man irgendwann festgestellt, dass Planetenentstehung eigentlich relativ schnell passiert. Also der Staub braucht auch wieder nur irgendwie, also deutlich weniger als 100 Millionen Jahre, vielleicht so 10 oder 20 Millionen Jahre, bis da wirklich größere Planeten daraus entstanden sind. Und das sind nicht nur Planeten, das sind auch die Asteroiden, also kleine Planetesimale, wie man so schön sagt. Das sind dann halt kleinere Kugeln. Also Kugeln im Sinne von, ja, halt Kugeln. Guckt sie euch an, Ceres oder Vesta oder sonst irgendwas. Also diese kleineren Asteroiden, die, beziehungsweise die größeren Asteroiden, die noch keine Planeten sind, wir sagen auch gerne mal Zwergplaneten, die sind durchaus häufig. Sind die rund, das liegt an der Gravitation, einfach, die haben genügend Gravitation, um irgendwelche Beulen, die nach, zu weit nach draußen gehen, ranzuziehen, was dann auch dafür sorgt, dass irgendwelche Dellen sich ausgleichen und irgendwann werden die Objekte dann relativ rund. Was auch dabei hilft, ist, dass das Innere von denen durchaus heiß und geschmolzen ist. Warum ist das Innere von solchen kleineren Dingern, die so, naja, 500 Kilometer Durchmesser oder sowas haben, auch gerne mal ein bisschen größer, warum sind die am Anfang überhaupt geschmolzen? Wo kommt da die Energie her? Naja, das kommt durch Radioaktivität. Dieser Staub da draußen ist die ganze Zeit irgendwelchen Teilchen ausgesetzt, die von dem Sonnenwind kommen und von kosmischer Strahlung und sonst irgendwas. Und diese kleinen Staubpartikel sind dann praktisch wie mitten in einem Teilchenbeschleuniger und dann knallen irgendwelche Protonen auf irgendwelche Atomkerne drauf und hauen irgendwelche Neutronen raus oder rein oder wie auch immer. Aber jedenfalls, man hat dann in diesen Staubpartikeln nicht mehr unbedingt dieses Gleichgewicht, wo dann alles, was irgendwann mal radioaktiv gewesen ist, dann aufhört radioaktiv zu sein, sondern es kommt immer wieder mal was Neues, Radioaktives dazu. Man hat dann natürlich irgendwann ein gewisses Gleichgewicht, aber das Gleichgewicht sieht halt so aus, dass man einen bestimmten Anteil an radioaktiven Partikeln hat. Radioaktivität entsteht im Wesentlichen dadurch, dass man ein so ein neutrales Atom hat, das einfach ein schönes Verhältnis hat zwischen Protonen und Neutronen, so dass das alles schön stabil ist. Wie gesagt, diese Neutronen, die kleben ein bisschen die Protonen zusammen, sind aber ihrerseits wieder instabil und brauchen wirklich die Protonen, müssen wirklich mit einem Proton zusammenkleben, damit sie überhaupt stabil sind. Wenn man ein Neutron alleine so hat, dann hat das eine Halbwertszeit von so 15, 20 Minuten, irgend sowas in der Größenordnung. Und dann zerfällt es, gibt ein Elektron ab und wird zum Proton, sagt, ich mag nicht mehr, ich will ein Proton sein. Und ja, es ist der sogenannte Beta-Zerfall. Also ein Neutron alleine kann schon Beta-Zerfall machen und wenn in einem Atom so viele Neutronen sind, dass es nicht mehr stabil gehalten wird, dann kann das ganze Atom halt radioaktiv werden und instabil und einfach so zerfallen. Und da gibt es dann durchaus so Aluminium-Isotope, die, also Aluminium ist, glaube ich, eines der wichtigeren. Es gibt aber noch andere. Ich weiß es nicht mehr, was es war. Aluminium 27, na, 27 mit Sicherheit nicht. Ich weiß nicht mehr, welches Isotop es war. Es gibt jedenfalls radioaktive Isotope, die Halbwertszeiten von naja, hunderttausenden Jahren haben, was so gerade die Länge ist, die man braucht, um nach 10 Millionen Jahren Entstehungsgeschichte, die braucht ein paar Millionen Jahre, bis die Dinger entstehen. Und wenn man dann so eine Kugel hat, die 500 Kilometer groß ist und im Inneren sind eine ganze Menge radioaktive Isotope, die einfach zerfallen, dabei Wärme abgeben, ja, dann heizen die sich innen auf, weil Stein ein ziemlich guter Isolator ist und die Wärme so leicht nicht an die Oberfläche kommt. Das Gleiche passiert natürlich nicht nur bei kleinen Kugeln, sondern auch bei richtig großen Kugeln, nur sowas wie unsere Erde. Planeten sind, wenn sie innen noch irgendwie einen flüssigen Kern haben, dann sind sie meistens ziemlich groß, wie unsere Erde halt zum Beispiel oder die Venus. Im Mars ist der flüssige Kern, insofern es ihn gibt, ziemlich klein. Aber flüssig gehalten wird das im Wesentlichen durch Radioaktivität. Natürlich nicht durch dieses kleine bisschen Radioaktivität, das der Staub hatte von dem Sonnenwind und so weiter, sondern von anderen Stoffen. Und das sind Dinge wie beispielsweise Uran oder Thorium. Uran hat eine Halbwertszeit, also je nachdem, welches Isotop man hat, Uran 238 hat eine Halbwertszeit von 4,5 Milliarden Jahre. Das heißt, seit der Entstehung der Sonne und der Entstehung der Erde ist ungefähr die Hälfte davon zerfallen. Es gibt Uran-235, von dem man immer noch einiges findet, so ungefähr 0,7%. Aber es hat eine Halbwertszeit von ungefähr 700 Millionen Jahren. Und wenn man das so hochrechnet, merkt man, dass es davon früher echt sehr viel mehr gegeben hat. Und weil es schneller zerfällt und die gleiche Menge da war, heißt das natürlich, dass es sehr viel mehr Wärme abgegeben hat als Uran-238. Thorium, naja, ein bisschen mehr gab es früher. Und es gab natürlich noch andere Stoffe, sowas wie Kalium-40, was dafür sorgt, dass die Bananen radioaktiv sind, aber auch dafür, dass wir in der Atmosphäre Argon haben. Kalium-40 zerfällt zu Argon-40 und das ist halt ein Gas und das ist in der Atmosphäre in allen Planeten drin. Und ungefähr 1%, das ist das 1% Atmosphäre, über das niemand spricht. Und das ist so das Zeug, das dafür sorgt, dass unsere Erde irgendwie heiß ist. Übrigens, diese sogenannten Alpha-Strahler, wie Uran, wie Thorium und alles, was daraus entsteht, die geben bei jedem Zerfall ein bisschen Helium ab. Und das Helium, das sammelt sich dann so in der Erde an und wird dann bei irgendwelchen Erdgasbohrungen, kommt das dann unter anderem auch mit raus, wird dann irgendwann gesammelt und kommen irgendwelche Partyballons oder irgendwo anders zum Einsatz, wo es ein bisschen nützlicher ist. Und was bringt uns diese ganze Radioaktivität? Naja, die bringt uns auf jeden Fall, dass wir Leben haben. Also nicht nur Leben, sondern vor allen Dingen einen gewissen dynamischen Planeten, in dem das Leben existieren kann, auch wenn es ab und zu mal Mist baut. Heutzutage haben wir ungefähr 80 Terawatt Wärmeenergie, die in der Erde entsteht, durch Radioaktivität hauptsächlich, auch durch Gezeitenkräfte, durch den Mond, über den wir noch nicht gesprochen haben, müssen wir nachher noch tun, aber hauptsächlich Radioaktivität. Und diese Wärme muss natürlich aus der Erde raus, nur dummerweise ist es so, dass unsere Erde das Gestein, aus dem unsere Erde besteht, ein ziemlich guter Wärmeisolator ist und die Wärme eigentlich so leichter gar nicht rauskommt. Und naja, wie das in der Physik so ist, wenn Wärme irgendwie raus will und nicht kann, dann sucht sie den nächstbesseren Prozess. Und der nächstbessere Prozess ist dann Konvektion und der funktioniert tatsächlich, weil das Gestein nicht vollkommen starr ist. Und das heißt einfach, dass warmes Gestein aufsteigt von der Erdmitte nach oben hin im sogenannten Erdmantel. Und das tut es ganz langsam. So wahnsinnig viel Energie hat es ja nicht. Diese 80 Terawatt, na klar, früher waren es viel mehr, reichen dafür, dass unsere Kontinentalplatten sich mit Geschwindigkeiten von, naja, ungefähr einem Nanometer pro Sekunde bewegen können. Das sind so die Größenordnungen, der auch Fingernägel wachsen. Diese Kontinentalplatten hat es natürlich nicht immer gegeben. Am Anfang, als die Erde noch rund, wüst und leer und so weiter war, ihr wisst schon, da hat es noch keine richtigen Kontinente gegeben. Da musste erst mal ein bisschen Gestein überhaupt aufsteigen. Und man muss sich das Innere der Erde jetzt so vorstellen, da ist halt im Wesentlichen Basalt. Basalt, wenn man das kennt, ist ein relativ schwerer Stein. Wenn man einen Brocken Basalt neben Brocken Granit zum Beispiel legt, dann wird man feststellen, dass der Basalt ein Stückchen schwerer ist als der Granit. Sieht auch irgendwie dunkler aus. Und ja, das liegt an den Bestandteilen. Das weiße Zeugs in dem Granit ist im Wesentlichen sowas wie Silikate, Feldspat und ja, derlei Zeugs, relativ leichtes Zeugs. Und weil es so leicht ist, schwimmt es praktisch auf Basalt. Also richtig schwimmen tut es natürlich nicht, aber es ist halt leichter und bleibt dann halt weiter oben. Und entstanden ist der Granit im Wesentlichen aus dem Basalt. Wenn man flüssigen Basalt hat und den ein bisschen abkühlen lässt, dann wird ein Teil flüssig bleiben und ein Teil wird einfach fest. Und ein Teil des Gesteins, das dabei übrig bleibt, hat halt einfach eine niedrigere Dichte. Insbesondere der bis zuletzt noch ein bisschen flüssig bleibt. Da entstehen dann sowas wie Quarz beispielsweise draus. Und ja, das hat halt eine niedrigere Dichte und bleibt dann weiter oben. Und das hat dann nach und nach diese Kontinentalplatten und die kontinentale Kruste erzeugt, was auch das älteste Zeug ist, das man bei uns auf der Erde so findet. Man braucht auf dem Boden der Ozeane nicht zu hoffen, dass man da noch irgendwie richtig altes Gestein findet. Das ist alles bei uns oben auf den Kontinenten. Die Ozeane, also selbst riesige Ozeane wie der Pazifik, hat so Gestein, das nicht viel mehr als 200 Millionen Jahre alt ist, was auf einem 4,5 Milliarden alten Planeten, also halt ziemlich jung ist. Und so ungefähr das Einzige, was irgendwie konstant ist, sind halt diese Kontinente, was natürlich auch eine ganze Weile gebraucht hat. Also es war nicht so lange vor meiner Geburt, also muss man sich vorstellen, 20 Jahre vor meiner Geburt wurde es so ganz langsam zum Konsens, dass die Sache mit diesen Kontinentalplatten und dem Kontinentaldrift, Plattentektonik, dass das alles wirklich echt ist. Davor hatte man da eher noch ein bisschen drüber gelächelt. Und heute ist das alles eine Selbstverständlichkeit. Und es ist so, dass die Kontinente natürlich auch nicht ganz konstant sind. Von den Kontinenten wird ständig irgendwelches Material runtergewaschen, weil es regnet ja und ähnliches. Also es gibt eine ganze Menge Erosion und dadurch wird jede Menge Material einfach in die Ozeane befördert. Und die Ozeane, wissen wir ja jetzt, sind nicht sehr alt. Und Material, das dort landet, landet dann auch gerne mal in irgendwelchen Subduktionszonen, wo dann Material nochmal unter die Erde ins Gestein gemischt wird und dann nochmal aufgeschmolzen wird und wieder, ja, wieder mit Teil der Kontinente wird. Also es gibt da einen richtigen Gesteinskreislauf. Also es gibt jede Menge Kreisläufe in der Welt und dieser Gesteinskreislauf ist tatsächlich ziemlich wichtig, weil der dafür sorgt, wenn das Leben irgendwann mal zu viel Mist gebaut hat und irgendwelche einzelnen Stoffe einfach mal so komplett weg sind aus dem Meer, dass die dann doch mal wieder zurückkommen. Also es gibt da draußen sogenannte Bändereisenerzvorkommen. Das sind so, ja, also wenn man von Eisenerz spricht, spricht man mehr oder weniger davon. Das meiste Eisenerz wird komplett abgebaut von solchen Bändereisenerzvorkommen in Afrika oder in Australien, weil es einfach die besten Vorkommen sind. Und das sind halt Dinge, wo Bakterien angefangen haben, Photosynthese zu betreiben, allerdings ohne Sauerstoff freisetzen zu wollen. Stattdessen haben sie einfach Eisen, das im Wasser gelöst war, noch ein bisschen weiter oxidiert und aus Eisen 2 Eisen 3 gemacht, also dem einfach noch ein Elektron weggenommen, anstatt Sauerstoff zu erzeugen, also Sauerstoffgas zu erzeugen, wo man halt auch irgendwie ein Elektron rausziehen kann. Und ja, irgendwann hat man dann halt so hunderte Meter dicke Schichten von Eisen und dann demzufolge kein Eisen mehr im Wasser, im Ozean. Und naja, dann braucht man irgendwie einen Prozess, der wieder dafür sorgt, dass nochmal Eisen ins Wasser reinkommt, damit das Ganze nicht alles zusammenbricht. Ja, und das ist halt genau unsere Plattentektonik. Das ist die Hitze, die aus dem Erdinneren nach oben steigt und dafür sorgt, dass unser Planet ein bisschen dynamisch bleibt und das Leben irgendwie am Leben erhält, auch wenn es gerade mal wieder Mist gebaut hat. Das gilt natürlich auch für andere Stoffe, irgendwelche Phosphate oder so, die mit Sicherheit zwischendurch auch mal irgendwie einfach so weg waren. Und natürlich ist es so, dass in solchen Momenten Evolution stattfindet. Ich meine, es ist natürlich nicht ganz weg, aber es gibt dann natürlich Prozesse, die dafür sorgen, dass genau die Organismen überleben oder am besten überleben, die mit möglichst wenig Eisen auskommen oder mit möglichst wenig Phosphat und so weiter. Und dieses Überleben von solchen Krisen sorgt natürlich dafür, dass am Ende alles so aussieht, als wäre alles wahnsinnig toll im Gleichgewicht. Ist es natürlich nicht wirklich, aber der Prozess der Evolution, den unser Leben so hervorgebracht hat, sorgt dafür, dass das Ganze ein gewisses Gleichgewicht so anstrebt, auch wenn es immer wieder dazu dazu kommt, dass das Leben vollkommen nicht nachhaltig ist, weil das Leben an sich, also ich meine, guckt euch diesen Schleim da draußen an, guckt euch die Tiere an, die einfach so wild durch die Gegend rennen, die haben natürlich keinen Plan oder irgendwelches Gras oder irgendwelche Bäume, die einfach so vor sich hinwachsen, die haben alle keinen Plan, da ist kein Gleichgewicht, das ist alles nicht nachhaltig, was die machen, die denken da nicht drüber nach, die haben auch keine Ziele und so, ja, also das Leben lebt halt vor sich hin und irgendwann kommt es notwendigerweise zu irgendeiner neuen Krise. Und die Krise wird dann überwunden und so weiter. Und wenn die Krise darin besteht, dass irgendwelche Stoffe ausgegangen sind, naja, der Gesteinskreislauf sorgt ein bisschen dafür, dass dann diese Stoffe auch wieder an die Oberfläche kommen. Denn natürlich ist es nicht so, dass es irgendwie ein großes Recycling-Kommando in den Ozeanen gibt. Wenn man sich den Ozeanboden anguckt, da liegt ziemlich viel organisches Zeugs rum, das eigentlich überhaupt nicht mehr benötigt oder verwendet wird, weil es einfach am Boden des Ozeans einfach nichts gibt, mit dem man da noch irgendwas anfangen könnte. Also zu wenig Sauerstoff und auch kein Licht, keine richtige Energiequelle. Also kann das Leben da unten damit überhaupt nichts mehr anfangen. Was dann dafür sorgt, dass irgendwelche Ozeanströmungen die Wasser aus der Tiefe des Ozeans, wo irgendwelche Schwebteilchen sind, die halt noch ziemlich viel organisches Material haben, wieder nach oben bringen, dafür sorgen, dass dann überall dort, wo dieses Wasser nach oben kommt, plötzlich sehr viel mehr Leben an der Oberfläche ist, einfach weil dort in dem Wasser mehr Nährstoffe sind als üblich. Das sorgt dann übrigens auch dafür, dass man denkt, dass kaltes Wasser dafür sorgt, dass Leben im Meer irgendwie ganz besonders reich gedeiht, aber es ist eher so, dass einfach dort, wo die Nährstoffe sind, meistens kaltes Wasser aus der Tiefe nach oben aufsteigt und das Leben es eigentlich ein bisschen wärmer gerne hätte, aber hat auch nicht die Wahl, sich das auszusuchen. Nicht? Nun ja, zum Leben kommen wir gleich zurück. Ich habe versprochen, dass ich einmal kurz noch etwas über den Mond sagen wollte. Der Mond ist wahrscheinlich in der Frühgeschichte der Erde entstanden als irgendein anderer Körper. Man spricht von der Größe ungefähr des Mars. Der Mars hat ungefähr ein Zehntel der Masse der Erde, auch nur einen halben Durchmesser. Wer ein bisschen sich mit der Mathematik auskennt, weiß dann sofort, okay, halber Durchmesser, ein Zehntel der Masse, also muss das Ganze eine etwas niedrigere Dichte haben, hat er auch. Aber bei dieser Kollision ist wohl eine ganze Menge Material in den Orbit der Erde gelangt, das sich dann irgendwann wieder zusammengeballt hat und daraus ist dann unser Mond geworden. Ein echtes Prachtexemplar von einem Mond, muss man sagen. Also die Erde ist fast schon ein Doppelplanet. Also der Mond hat ein Viertel des Durchmessers der Erde, noch niedrigere Dichte als der Mars, aber immerhin. Es reicht für ein Sechstel der Erdanziehungskraft, also in Anbetracht dessen, dass er ein Viertel des Durchmessers hat, sollte er ungefähr ein Viertel der Anziehungskraft haben. Dass es nur ein Sechstel ist, das ist dem Unterschied in der Dichte tatsächlich geschuldet. Auf dem Mond sehen wir dann auch ziemlich altes Gestein, auch ziemlich alte Krater, also man kann sich die Oberfläche des Mondes anschauen, ist natürlich wahnwitzig übersät von Kratern, einige Flächen ein bisschen weniger als andere, unter anderem diese dunklen Flecken auf dem Mond, das sind sogenannte Flutbasalte, also da ist es passiert, dass bei größeren Einschlägen, ich weiß tatsächlich nicht, warum die alle auf einer Seite des Mondes ist, also wenn man sich die Rückseite des Mondes anschaut, da gibt es eins, zwei kleinere dunkle Flecken, aber größtenteils ist er sehr hell. Auf unserer Seite, die wir uns anschauen, ist halt in großen Teilen dunkel. Und diese dunklen Flecken sind tatsächlich große Flächen, wo flüssiges Gestein aus dem Mondinneren nach oben gedrungen ist, nach größeren Einschlägen. Und solches Gestein ist nun mal ein bisschen dunkler als das etwas leichtere Gestein, das sonst so entstanden ist. Nun ist es wenig überraschend, dass die Hälfte, die diesen schweren Basalt hat, zur Erde zuzeigt. Das liegt einfach an Gezeitenkräften, also die Schwerkraft sorgt einfach dafür, dass der schwerere Teil des Mondes angezogen wird Richtung Erde. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum sind die Einschläge nur auf der einen Hälfte von Anfang an? Wahrscheinlich gibt es da irgendwie einen Prozess, also die Erde ist ja doch irgendwie im Weg mit ihrer eigenen Anziehungskraft und wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass auf der erdzugewandten Seite des Mondes ein Asteroid einschlägt, der von der Erde irgendwie nur abgelenkt wurde, als auf der mondabgewandten Seite. Und irgendwie muss sich das dann so ergeben haben. Das weiß ich tatsächlich nicht. Der Mond sorgt auch für die Gezeiten. Die Gezeiten sorgen für ein bisschen Abwechslung, was den Meeresspiegel angeht. Das hilft immer mal so ein bisschen bei der Erosion. Das hilft bei Nährstoffaustausch und Ähnlichem. Wird sicherlich auch beim Übergang des Lebens vom Meer auf das Land geholfen haben. Eventuell auch bei der Entstehung des Lebens. Aber Entstehung des Lebens, das ist eine schwierige Sache. Wir wissen wesentlich besser über die Entstehung der Erde Bescheid, als über die Entstehung des Lebens auf der Erde. Wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wie genau das entstanden ist. Fest steht, dass Kohlenwasserstoffe, aus die sogenannte organische Chemie, durchaus ein Bestandteil, ein ganz normales Bestandteil des Staubs ist, aus dem unser Sonnensystem entstanden ist. Findet man auch weiter draußen halt in irgendwelchen Asteroiden, in dem Staub, der da so ist, auf irgendwelchen Monden von den Gasplaneten da draußen. Und also die Existenz von organischen Stoffen ist eigentlich überhaupt keine große Überraschung. Das kommt dann einfach durch irgendwelche Asteroiden, schlimmstenfalls mit auf die Erde, ist wahrscheinlich auch schon bei der Entstehung der Erde mit da gewesen. Also irgendeine organische Suppe hatte man sowieso schon. Die Schwierigkeit besteht nun darin zu erklären, wie aus dieser organischen Suppe irgendwann mal etwas entstanden ist, das diese Eigenschaften der Selbstreplizierung und so weiter hatte, die das Leben so aufweist. Und ja, da wird es schwierig. Also die Aminosäuren, aus denen sowas wie RNA und Ähnliches besteht, und RNA ist dann wesentlicher Bestandteil, weil RNA kann in bestimmten Konfigurationen einfach als Katalysator dienen und unter anderem dafür sorgen, dass mehr RNA entsteht oder auch andere Stoffe. Die besteht aus Aminosäuren, die ohnehin schon irgendwie vorhanden waren. Das muss dann nur irgendwie zusammengesetzt werden und das ist halt das Problem. Es gibt verschiedenste Vermutungen. Eine, die mir zumindest gefällt, ist die über die Black Smoker, die es gibt, also wo es heißes Wasser gibt, nicht nur heißes Wasser, sondern alkalisches Wasser, das an einigen Stellen vom Boden des Ozeans nach oben dringt und dabei einfach leichte Ablagerungen rechts und links, also röhrenförmige Ablagerungen bildet. Diese Röhren sind relativ dünn und dazwischen kann sich dann eine ganze Menge Chemie abspielen. Diese mineralischen Membranen funktionieren fast schon wie eine Batterie, also da kann ein bisschen Elektrochemie dazwischen passieren. Und zusammen mit anderen Mineralien, die dort sind, die dann ein bisschen wie ein Katalysator agieren, kann dann durchaus Chemie entstehen, die man durch reinen Zufall, einfach nur, dass man mehrere Chemikalien zusammenkippt, so nicht erwarten würde. Ganz wichtig ist dabei, dass auch immer wieder ein neues Material dazukommt und ein bisschen altes Material selektiv auch wieder weggeht. Also man hat einen gewissen Stoffaustausch da drin, man hat auch eine Energiequelle und das sind so die Grundvoraussetzungen des Lebens. Also es ist so ein halboffener, halb abgeschlossener Raum, in dem Chemie passieren kann und zwar über lange Zeit. Und unter solchen Bedingungen können sich dann halt immer mehr Aminosäuren bilden und anreichern und vielleicht auch noch ein paar andere Prozesse geschehen oder in der Nähe andere Prozesse geschehen, die dann sowas wie Zellmembranen oder zumindest die Vorläufer davon entstehen lassen können, sodass dann genau diese Art von Chemie auch innerhalb von solchen Membranen außerhalb von diesen Black Smokers oder sonst irgendwas passieren kann. Und so irgendwie könnte die Chemie entstanden sein, aus der das Leben entstanden ist. Aber so ganz genau wissen wir das alles noch nicht. Also so ganz entscheidende Experimente hat man da noch nicht gefunden, mit denen man sagen kann, okay, auf diese Art und Weise ist das Leben entstanden. Aber letztlich ist das Leben einfach nur ein chemischer Prozess, der sich halt ein selbstreplizierender chemischer Prozess, der auf der Erde so stattfindet. Und natürlich auch jede Menge geologische Spuren hinterlassen hat. Am Anfang sind das sehr kleine Spuren, die dann in der Geologie irgendwie so beinahe nachweisbar sind. Aber später wird es dann halt richtig groß. Also spätestens an dem Punkt, an dem die Photosynthese begonnen hat und hunderte Meter dicke Eisenerzvorkommen hinterlassen hat, dann ist klar, okay, irgendwie das Leben hat wirklich großen Einfluss auf die Geologie genommen. Und noch später, als es dafür gesorgt hat, dass das Kohlendioxid, das ganz wesentlich beteiligt ist an der Photosynthese, und dann Kohlenwasserstoffe dadurch herstellt. Das ist der Syntheseteil der Photosynthese. Also man hat halt Licht, man hat Wasser und man hat CO2, aus dem dann die Kohlenhydrate entstehen. Ja, als dann irgendwann das CO2 aus der Atmosphäre verschwindet und plötzlich sowas wie, also es verschwindet nicht, aber es ist deutlich weniger geworden, und weil es halt als Biomasse gebunden ist und stattdessen Sauerstoff auftaucht, der dann wiederum dafür sorgt, dass plötzlich neue Arten von Gesteinen auftauchen, dass neue Verwitterungsprozesse auftauchen. Ja, also da ändert sich schon richtig gewaltig was auf der Erde, und das ist halt das Leben. Diese Zeit ist eine, als das Leben eigentlich gar nicht so direkt in Erscheinung tritt. Also man muss schon sehr genau hinschauen, damit man irgendwelche Spuren von irgendwelchen Bakterienkolonien oder Ähnlichem findet. Man findet halt also im Wesentlichen halt die Hinterlassenschaften, wie beispielsweise dieses Eisenerz. Wirklich sichtbar wird es dann irgendwann im sogenannten Phanerozoikum. Phaneros heißt einfach nur sichtbar. Das ist das Zeitalter des sichtbaren Lebens. Und das ist jetzt ungefähr 600 Millionen Jahre alt. Das beginnt eigentlich kurz vor der kambrischen Explosion. Also vor der kambrischen Explosion gibt es schon ein bisschen Leben, aber diese sogenannte kambrische Explosion im Kambrium, bringt mehr oder weniger das Leben hervor, wie wir es kennen. Zumindest eine ganze Menge komische Kreaturen, die etwas größer und komplexer sind als mehr oder weniger alles, was davor existierte. Diese Worte sind natürlich alle irgendwie lateinisch. Ich muss sagen, im Laufe meines Lebens hat sich meine Einstellung dazu sehr geändert. Am Anfang fand ich es immer irgendwie cool, dass diese Begriffe irgendwie ein bisschen fremd klingen und irgendwie cool und technisch und sonst irgendwas klingen. Aber heutzutage ist es halt irgendwie so, ja okay, Phanerozoikum, die Zeit, als man sichtbares Leben hatte. Aha, wieso nennt ihr es nicht einfach so? Weil es dann nicht mehr so schlau klingt. Also als geborener Klugscheißer muss ich natürlich zugeben, fand ich das wirklich toll. Aber irgendwann sieht man halt ein, ach Leute, hört doch mal auf mit dem Mist, nennt es doch einfach, wie es ist. Jedenfalls entstanden vor ungefähr 600 Millionen Jahren jede Menge Tiere, die es davor so wahrscheinlich nicht hätte geben können, weil das war gleichzeitig die Zeit, als sich immer mehr Sauerstoff in der Atmosphäre anreicherte und damit natürlich auch im Meer. Und Zellen können mit Sauerstoff einfach eine sehr viel höhere und effizientere Menge an Energie, an praktisch nutzbarer Energie erzeugen, als das ohne Sauerstoff der Fall ist. Das heißt, dass sie schneller wachsen können und dass sie besser wachsen können mit weniger Verbrauch von irgendwelcher anderer Energie und weniger fressen müssen, um zu wachsen. Und das heißt, dass sie auch besser gefressen werden können von wieder anderen Tieren. Und die ganzen Prozesse werden insgesamt etwas effizienter. Und wenn einfach mehr Energie übrig bleibt, wenn jemand etwas gefressen hat und dann selbst gefressen wird, dann kann es mehr solche Niveaus geben von ich fresse dich und ich werde gefressen und so weiter und so weiter. Und je mehr es davon gibt, umso komplexer wird das Leben. Und das ist genau das, was in der kambrischen Explosion passiert ist, also bei Tieren, die einigermaßen gut sichtbar sind, insbesondere bei Tieren, die gute Fossilien hinterlassen haben. Also das ist in der Geologie nicht anders als irgendwann in der Archäologie. Alles, was wir wissen, ist das, was Spuren hinterlässt, und das, was keine Spuren hinterlässt, das können wir nicht sehen. Also irgendwelche Bakterien, ob es irgendwelche Ohrentierchen oder Augentierchen oder Wimperntierchen damals schon gab, das wissen wir nicht, aber sobald irgendwas eine Schale hat, dann taucht es irgendwann in der Geologie auch auf. Und wenn der Stein sich erhält, dann kann man das auch später irgendwann mal sehen. Irgendwann zu der Zeit muss das Leben auch auf das Land gekommen sein. Und zwar schon deutlich eher, nicht in Form von irgendwelchen Tieren, die da kriechen können, sondern in Form von Einzellern, die einfach über Wind, Wellen, sonst was, irgendwelche Prozesse an Land gekommen sind und dort überlebt haben und durch Evolution sich langsam aber sicher verbessert haben. Flechten, Algen, sowas, die dann sich irgendwann auch später entwickelt haben. Das wird am Anfang ziemlich unspektakulär gewesen sein, einfach nur irgendwelcher Schleim auf irgendwelchen Steinen, aber später wurde das dann immer komplexer. Der große Vorteil ist natürlich, dass Leben an Land nicht darauf warten muss, dass die Erosion irgendwelche Nährstoffe von den Steinen ins Meer wäscht, sondern dass direkt auf diesen Steinen ist und direkt ja, dort ist, wo die Erosion herkommt, immerhin. Und mit etwas Evolution dann irgendwann auch angefangen hat, Steine wirklich direkt anzugreifen und direkt zu zersetzen. Also irgendwelches Leben mit Bakterien, die sich auf irgendwelchen Steinen festsetzen und dann über chemische Prozesse anfangen, die Steinkruste selbst anzugreifen, das gibt es durchaus. Und das ist natürlich eine tolle Sache, weil erstens hast du deine eigenen Nährstoffe und zweitens ist da noch niemand. Also auch Einzeller haben natürlich, da gilt auch wieder das Fressen und gefressen werden, da gibt es durchaus jagende Einzeller. Aber an Land halt so schnell erstmal noch nicht, zumindest bis man dann sehr erfolgreich ist. Und sobald irgendjemand irgendetwas erfolgreich ist, da gibt es dann auch entsprechende Jäger, die sich dann durch die Evolution herausbilden und das fressen. Je erfolgreicher dann das Leben an Land war, also sowohl die Einzeller als auch die dann irgendwann entstehenden Vielzeller, Pflanzen, Bäume, dauerte noch eine ganze Weile, dann lohnt es sich natürlich auch für richtige Tiere an Land zu gehen und das zu fressen. Das muss natürlich erstmal da sein. Solange wie es nichts zu fressen gibt, gibt es keinen Grund, an Land zu gehen. Jetzt, wo ich das so sage, finde ich es eigentlich viel interessanter zu fragen, warum ist das Leben an Land gegangen? Und eigentlich ist die Frage, wie es an Land gegangen ist, dann ziemlich egal. Das passiert halt, weil Evolution hat einen entsprechenden Anreiz und ich habe zumindest selbst noch nie nachgelesen, wie Pflanzenleben an Land entstanden ist und zu welcher Zeit. Naja, die geologischen Aufzeichnungen werden nicht sonderlich toll sein, von daher könnte das schwierig sein. Also man braucht halt schon ein substanzielles Tier, das an Land ist, um das nachweisen zu können, und diese substanziellen Tiere können wahrscheinlich deutlich weniger substanzielle Pflanzen fressen. Von daher könnten die frühen Zeichen des Lebens, des pflanzlichen Lebens an Land durchaus etwas schwieriger zu sehen sein. Wobei mir einfällt, dass es zumindest sowas wie Stromatolithen gibt, Steine, die halt wirklich durchweg kolonialisiert sind von Pflanzen, was damals relativ weit verbreitet war. Immer in der Hoffnung, dass das jetzt der korrekte Begriff war. Ich weiß nicht, was der lateinische Begriff auf Deutsch heißt. Leute, nennt es einfach irgendwie mit Worten, die der deutschen Sprache entsprechen. Und schon kann man die richtigen Fachbegriffe benutzen, weil jeder weiß, was die Fachbegriffe bedeuten. Aber irgendwann kamen Tiere ans Land und auch die Pflanzen wurden immer größer und immer komplexer. Und das ging dann so weit, dass irgendwann eine Erfindung kam, die nennt sich heute Holz. Holz ist halt ein Gewebe, das Pflanzen gebildet haben, das besonders starr und steif ist und besonders fest und insbesondere besonders resistent gegenüber irgendwelchen Bakterien, die das Zeug fressen wollen. Und das war eine sehr erfolgreiche Erfindung. Die war so erfolgreich, dass jede Menge Bäume und auch sehr große Bäume entstanden sind und die zumindest in der Anfangszeit relativ schwierig abgebaut werden konnten. Also man hatte dann halt auf der ganzen Welt irgendwelches totes Holz rumliegen, das dann nicht morsch wurde, weil die Pilze, die heutzutage dafür sorgen, dass das Holz da drin abgebaut wird und morsch wird, einfach noch nicht existierten. Die sind zu dieser Zeit dann irgendwann entstanden. Was war diese Zeit? Naja, die Zeit war so ungefähr vor etwas mehr als 300 Millionen Jahren, soweit ich mich erinnern kann. Also wir haben jetzt mal eben so die Hälfte der Zeit des Phanerozoikums übersprungen, um zu den Bäumen zu kommen. Und was vielleicht bemerkenswert ist, ist, dass dann so viel Biomasse entstanden ist an Land, dass ziemlich wenig CO2 in der Atmosphäre verblieb. Und sicherlich auch noch ein paar andere Prozesse geschehen sind. Also ich meine, Pflanzen kühlen, also Pflanzen sind Maschinen, die durch Evapotranspiration funktionieren. Also die verdampfen Wasser und weil sie oben Wasser verdampfen, kommt unten Wasser nach. Dieses Wasser, das von unten nachkommt, hat gewisse Nährstoffe drin und durch diese Evapotranspiration braucht die Pflanze kein Herz zu haben und braucht auch keinen Blutkreislauf oder sowas. Das funktioniert halt alles damit. Verdampfendes Wasser, das kennen wir, wenn wir schwitzen, sorgt natürlich dafür, dass sich die Pflanze und damit auch die Umgebung abkühlt. Die Luft wird feucht, die feuchte Luft steigt auch gerne mal auf, bildet Wolken. Die Wolken sind weiß und reflektieren Licht und irgendwann fängt es dann an zu regnen und dann fällt der Regen nach unten und dann ist unten wieder Wasser da und wenn da Pflanzen sind, dann können die dann ihrerseits nochmal wieder das Wasser verdampfen und dann geht dieser Prozess wieder von vorne los. Also wenn man relativ viele Pflanzen am Boden hat und immer mehr und immer größere davon, dann hat man irgendwann einen ernsthaften Einfluss auf das Klima. Also man kühlt dann wirklich das Klima in Teilen ab. Gleichzeitig wärmt man es auch auf, weil Pflanzen reflektieren selbst weniger Licht als der Boden darunter. Also in der Wüste beispielsweise ist ein ziemlich helles Ding, während irgendwie ein Regenwald oder so ist halt schon ziemlich dunkel. Und so ein dunkler Regenwald, der absorbiert halt einfach ziemlich viel Sonnenlicht. Und wenn er das Sonnenlicht absorbiert, dann wird es dann dadurch einfach auch warm. Im Gegensatz zur Wüste, wo der helle Wüstensand einfach ziemlich viel Licht einfach direkt reflektiert und reflektiertes Licht wird nicht absorbiert. Und dadurch kann eine dunklere Oberfläche halt einfach ein Stückchen wärmer werden. Gleichzeitig hat man natürlich aber auch die weißen Wolken darüber. Also wenn man sich so an den Regen, wenn man so an den Regenwald denkt und irgendwelche Fotos sieht, also wenn man ein Satellitenbild von irgendeiner Gegend im Regenwald haben will, da muss man teilweise ganz schön lange warten, bis mal irgendwann keine Wolke da ist. Es ist schwierig. Die Oberflächentemperatur der Erde, die atmosphärische Temperatur festzustellen, das ist auch bis heute etwas schwierig. Die ganzen Prozesse, die da zusammenhängen, sind doch recht komplex. Ein anderer wichtiger Prozess ist der Wärmetransport. Das Sonnenlicht fällt auf die Erde und heizt bevorzugt die äquatornahen Regionen auf. Also wir hier oben in Deutschland sitzen eher ein bisschen näher Richtung Pol, während weiter im Süden, Subtropen und Tropen halt doch deutlich mehr Sonnenlicht insgesamt übers Jahr verteilt so auf den Quadratmeter kommt. Und wie das halt mit der Physik so ist, kommt es dann zu einem Wärmetransport, weil da unten ist warm, hier oben ist kalt. Also versucht sowohl die Atmosphäre, das Gas und die Gasphase der Atmosphäre diesen Unterschied auszugleichen, als auch die Meeresströmungen. Die Meeresströmungen, okay, die kommen nun größtenteils durch die Atmosphäre auch zustande, einfach durch Wind, aber da der Wind im Wesentlichen vom Äquator Richtung Pol weht, durch die Erdrotation abgelenkt, ist es halt letzten Endes so, dass man einen ordentlichen Wärmetransport von Äquator Richtung Pol hat, insofern da nichts im Wege steht. Und insbesondere heutzutage steht da einiges im Wege. Wenn man sich die Erde, so wie sie jetzt ist, anschaut, dann haben wir da einmal Amerika, das von Süden nach Norden alles abriegelt, zumindest was Meeresströmungen angeht. Also nur eine kleine Lücke ist unten übrig, wo Wasser zwischen der Antarktis und Amerika durchpasst und ein bisschen Wasser zwischen Asien und Amerika durch die Beringstraße. Und damit ist der Austausch von Wasser von Ost nach West praktisch unmöglich geworden. Und von Nord nach Süd sieht es nicht so viel besser aus, weil Asien einfach da fast alles blockiert. Mit dem Wind sieht es nicht so viel besser aus, weil Wind kommt natürlich schon über Gebirge drüber hinweg, Aber beispielsweise Wasser hat dann echt das Problem, wenn dann irgendwo ein Gebirge in der Mitte steht, dann regnet sich das sehr schnell ab, weil die warme und feuchte Luft am Boden durch die Gebirge nach oben gedrückt wird und sich dann oben mit der kalten Luft vermischt. Und weil die Luft oben kalt ist, kondensiert das Wasser und es regnet und dann ist das Wasser nicht mehr in der Luft. Das ist nun das eine bei den Rocky Mountains oder den Anden, aber es ist das andere bei dem riesigen Gebirgszug, der sich gebildet hat, weil Afrika auf Asien getroffen ist und Indien auch auf Asien getroffen ist und Australien sich auch anschickt, in Richtung Asien sich hochzuschieben. Und wir jetzt Gebirge haben, die praktisch von den Atlasbergen in Afrika über die Alpen bis ja, bis zum Balkan, bis nach Anatolien und dann die Zagrosberge in Iran und dann hat man den Hindukusch und man hat Tibet und dann geht das Ganze noch ein Stückchen weiter bis nach Malaysia. Indonesien ist Teil davon, von den Gebirgen, die sich bilden, und dann auch noch Papua-Neuguinea. Also man hat eine ganze Menge Gebirge, die von Ost nach West gehen, über sehr große Strecken der Erde, so dass der Austausch von Feuchtigkeit und von Wärme vom Äquator in Richtung Pol doch wirklich sehr gestört ist. Das sorgt dafür, dass wir eine relativ niedrige Durchschnittstemperatur haben. Wie gesagt, am Äquator ist es immer schön warm. Man sieht auch, dass es eine warme Äquatorströmung gibt, wo einfach sich das Wasser am Äquator relativ stark aufwärmt. Aber diese Strömung endet dort, wo heute Panama ist. Da war früher mal eine Lücke und ja, dadurch fließt der Pazifikstrom nicht mehr bis in den Atlantik hinein. Und alles, was wir jetzt haben, ist dieser doch ziemlich kümmerliche Golfstrom, der dann noch bis zum Nordpol hochfließt. Früher war das der große Pazifikstrom, der in den Atlantik hineingeflossen ist. Da war natürlich sehr viel mehr Wärme da und dann war es auch entsprechend viel wärmer oben im Norden. Und man hat dann halt auch mal so Temperaturen weit jenseits zu 10 Grad, also definitiv kein Eis mehr am Nordpol gehabt. Für solche Wärme hat man dann auch kein CO2 unbedingt gebraucht. Aber CO2 hat man natürlich trotzdem mehr in der Atmosphäre gehabt, weil das Wasser ein Stückchen wärmer war. Und die Löslichkeit von CO2 im Wasser hängt nun wieder von der Temperatur ab. Und wenn das Wasser wärmer ist, dann ist nicht mehr so viel CO2 im Wasser gelöst. Entsprechend bleibt dann mehr CO2 in der Atmosphäre übrig. Dazu kommt, dass die ganzen Berge, die zurzeit entstehen, natürlich auch Stoffe wie Kalzium beispielsweise enthalten, die durch die Erosion ins Meer gelangen und dann chemisch reagieren mit dem CO2, das dort gelöst ist und damit noch mehr CO2 binden, was Prozesse sind. Ja, da entsteht dann ziemlich viel Kalkstein und was einfach sehr viel CO2 bindet. Auf diese Weise ist in den letzten 20 bis 30 Millionen Jahren ziemlich viel CO2 gebunden worden und die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist dadurch einfach ziemlich stark gesunken. Zusammen mit dem gestörten Wärmeaustausch zwischen dem Äquator und den Polen sorgt das dann insgesamt für eine starke Abkühlung. Dazu kommt noch, dass in den Polen jetzt die Temperaturen so niedrig sind, dass man halt sehr viel Eis hat und sehr viel Schnee und entsprechend ein hohes Albedo. Also das Sonnenlicht wird wieder direkt reflektiert und das vom Boden in größeren Mengen absorbiert wird. Und das sorgt natürlich dafür, dass es umso kälter wird. Also man hat hier eine ganze Reihe Prozesse, die dafür sorgen, dass insgesamt die Erde doch sehr stark abgekühlt ist. Und wenn man sich die geologischen Aufzeichnungen anschaut von dem Temperaturverlauf der letzten 600 Millionen Jahre, merkt man, dass die derzeitige Zeit wirklich die kälteste ist seit eventuell dem Karbon, über das wir gerade gesprochen haben, vor 300 Millionen Jahren, als die Temperatur auch ab und zu mal recht kalt war. Wie tief sie genau war, es ist immer so eine Frage. Es war natürlich damals niemand da mit Thermometer, der gemessen hat. Von daher muss man dann immer nur abschätzen und das ist nicht alles so ganz genau. Und dann kann es durchaus sein, dass die Temperatur zwischendurch auch mal ähnlich kalt war wie heutzutage. Aber größtenteils muss man wirklich sagen, in den letzten 600 Millionen Jahren war es nie so kalt wie heutzutage. Wobei es natürlich schwierig ist, heutzutage zu definieren, Gemeint ist natürlich in dem Fall nicht die letzten 10.000 Jahre, sondern die Zeiten der Eiszeiten auch, also das sogenannte Holozän. Das Klima heutzutage ist ziemlich instabil. Es fluktuiert sehr wild zwischen einem Zustand, der dafür sorgt, dass wir mal eben Eiskappen haben, die bis über Berlin gehen und dann noch ein paar Kilometer dickes Eis über Berlin erzeugen können, die auch ganz Kanada mal eben so komplett in Eis bedecken können. Und dann dauert es keine 10.000 Jahre, bis die Temperaturen wieder so ähnlich sind, wie wir sie heute hier kennen. Das ist durchaus kein ganz normaler Zustand auf diesem Planeten. Diese Form von Klima ist extrem chaotisch. Das ist nicht ganz normal. Das ist für uns normal, weil wir es nicht anders kennen. Aber in der geologischen Geschichte ist das wirklich sehr extrem. Es ist so extrem, dass die Evolution dazu geführt hat, dass es uns gibt. Extreme Ereignisse haben immer wieder dafür gesorgt, dass neues Leben entstanden ist. Natürlich auch im Kambrium. Das Kambrium, wie gesagt, wahrscheinlich durch hohe Sauerstoffkonzentration entstanden. Das haben natürlich dann auch wieder einige Tiere nicht so überlebt oder wurden zumindest dann, durch die Konkurrenz, die mit dem Sauerstoff mehr anfangen konnte als sie selbst, verdrängt. Aber das ist halt Evolution. Evolution passiert immer dann, wenn bestimmte Organismen oder Ökosysteme in Ecken gedrängt werden, wo sie dann irgendwie wieder raus müssen. Dadurch entsteht halt dieser Selektionsdruck und wir wissen ja alle, wenn wir das relativ gezielt anwenden, dann kann Selektion sehr schnell sehr große Veränderungen herbeiführen. Man schaue sich nur irgendeinen Hund an da draußen und vergleiche ihn mit irgendeinem anderen Hund und man weiß, okay, da gibt es große Unterschiede. Wahlweise auch irgendwas zwischen Rosenkohl und Brokkoli und Weißkohl und Kohlrübe, das war alles mal die gleiche Pflanze. Also wenn es unbedingt sein muss, kann die Natur sehr schnell sehr große Veränderungen hervorbringen, wenn es denn nötig ist. Nicht zuletzt ist es auch so, dass sowohl Tiere als auch Pflanzen sogenannte Reaktionsnormen haben, also sich absolut auf Umgebungsbedingungen einstellen können und dann teilweise auch völlig anders aussehen können, je nachdem, in was für einem Umfeld sie gewachsen sind. Also Efeu, der in der Sonne wächst, sieht ganz anders aus als welcher, der im Schatten wächst. Apfelbäume, je nachdem, wo sie wachsen, können sehr früh im Jahr blühen oder halt sehr viel später. Kirsche natürlich auch, Weinlese ganz genauso. Aber je nachdem, wie die Umweltbedingungen so sind, sorgt dann die Selektion dafür, dass die Reaktionsnormen so einen Mittelwert haben, der ungefähr dem Mittelwert des Klimas entspricht. Und wenn sich dieser Mittelwert des Klimas ein bisschen verschiebt, dann kann die Evolution dann auch dafür sorgen, dass sich diese Organismen entsprechend verändern, sodass es dann für die etwas einfacher ist, sich an die jeweiligen Bedingungen, die Rahmenbedingungen anzupassen. Das funktioniert auch unter sehr extremen und auch sehr plötzlichen Veränderungen, wie man das beispielsweise bei diesen großen Trapp-Eruptionen von großen Vulkanen sieht. Es passiert ab und zu mal, dass Fragmente von irgendwelchen kontinentalen Platten unter einer anderen kontinentalen Platte gefangen bleiben und dann schmelzen. Und dann hat man sehr große Mengen an flüssiger Lava, die einfach gefangen ist unter einer anderen Platte und irgendwann kann es dann plötzlich passieren, dass es irgendwo eine Schwäche gibt und zwar bevor das Ganze alles erstarrt ist und dann kann es zu sehr, sehr großen Ausbrüchen geben. Das ist beispielsweise in Indien passiert, also Indien, die indische Kontinentalplatte ist eine sehr verrückte Sache, also die war vor nicht allzu langer Zeit noch so irgendwo bei Südafrika unterwegs und ist dann regelrecht Richtung Asien geflutscht. Das muss man sich wirklich vorstellen, wie wenn man auf ein Stück Schmierseife oder sowas drauf tritt und die Seife dann einfach so rausschießt. So ähnlich ist das mit Indien passiert und dabei ist unter anderem auch ein bisschen Gestein irgendwie drunter gefangen geblieben, ist geschmolzen und dann auf dem das Deccan-Plateau, das es heutzutage noch gibt, ist dann bei einer sehr großen Eruption entstanden. Das ist immer noch eine der kleineren von den sehr großen Eruptionen. In Sibirien gibt es sehr große Flächen von sehr, sehr viel Basaltgestein. das dann ein bisschen so ähnlich aussieht wie das, was man mit dem Teleskop auf dem Mond sieht. Nur, dass das halt auf der Erde alles schön überwachsen ist und durch Erosion überformt wird und so weiter und natürlich auch viel neuer ist, weil auf der Erde gibt es halt noch sehr viel mehr Vulkanismus als auf dem Mond, wo es schon seit bestimmt, also fast 4 Milliarden Jahren nicht mehr allzu viel zu sehen gab. Das sorgt dann für sauren Regen, das sorgt für sehr viele Aerosole in der Luft, sowohl für Abkühlung erstmal und wenn die Aerosole dann nicht mehr da sind, durch sehr große Mengen an CO2, auch für Erwärmung und dann auch über andere Effekte wie irgendwie Staub, Albedo und so weiter. Wir haben das ja alles schon durchgehabt. Und Ähnliches gilt natürlich auch für Asteroideneinschläge, wie vor 65 Millionen Jahren ganz berühmt, als die Dinosaurier ausgestorben sind, oder besser gesagt die nicht vogelartigen Dinosaurier, die Vögel. Also wenn man sich so einen Huhn anguckt und sich die Federn wegdenkt, dann ist das praktisch ein T-Rex im Mini-Format. Also die Vögel sind durchaus die direkten Nachfahren der Dinosaurier, sind halt klein und dumm und die waren damals groß und dumm. Man kommt jedenfalls nicht um die Erkenntnis herum, dass das Leben meistens einen Weg findet oder bis jetzt immer einen Weg gefunden hat, egal was passiert ist, auch bei wirklich absolut extremen Ereignissen und Bedingungen, dass es am Ende doch noch weitergeht. Einige Organismen sterben dabei aus, andere können sich anpassen und so ist das Leben weitergegangen. Und so haben sich dann auch die Ökosysteme herausgebildet, die gegen solche Schocks deutlich resilienter sind, als das, was es früher gab. Wir Menschen sind ein Teil dieses Evolutionsprozesses. Kein anderes Tier auf dieser Welt ist so anpassungsfähig wie der Mensch. Wir kommen irgendwie aus der Savanne von Afrika oder mal ist da Savanne, mal sind da Wälder. Das Klima der letzten 2 Millionen Jahre ist da doch sehr chaotisch gewesen und das ist genau der Grund, warum es uns gibt, warum wir so anpassungsfähig sein und werden mussten oder warum wir so einen großen Vorteil davon hatten, wirklich anpassungsfähig zu sein, weil sich halt andauernd irgendwas geändert hat und wir besser damit zurechtgekommen sind als der ganze Rest. Besonders schwierig sind dann natürlich immer die Kälteperioden, nicht nur weil es kälter ist, in Afrika blieb es eigentlich warm genug. Das Problem ist, dass es auch trockener wird und die fehlenden Niederschläge sorgen beispielsweise dafür, dass die Regenwälder in den Eiszeiten fast verschwinden und dann immer zu den Warmzeiten mehr oder weniger sich ausbreiten und mehr oder weniger aufblühen, wie die Blüte der Erde, die dann halt zu den Warmzeiten einmal wieder für ein paar tausend Jahre existiert und dann die nächsten 100.000 Jahre erstmal wieder verschwindet, weil es selbst in der Nähe des Äquators einfach zu trocken ist, als dass dort noch Regenwälder außerhalb von ganz besonders günstigen Bedingungen existieren könnten. Das heißt nicht, dass den frühen Menschen besonders gut ging, während es anderen schlecht ging. Es ging uns einfach nur etwas weniger schlecht als anderen Lebewesen, die da draußen die Eiszeiten überdauert haben. Menschen, die äußerlich zumindest so aussehen wie wir heute, gibt es seit der vorletzten Eiszeit, also nicht während der letzten Eiszeit, sondern schon der vorletzten, aber die haben sich damals noch nicht so verhalten wie wir. Woran das liegt, darüber kann man spekulieren, ob das kulturelle Effekte sind oder ob es da eine fortgesetzte Evolution gab, die dann das Gehirn nochmal etwas verändert hat. Die Evolution betrifft natürlich auch das Gehirn und nicht nur den Rest des Körpers. Und es geht da nicht nur um die Größe, sondern auch um die Struktur des Gehirns natürlich. Aber das Verhalten, so wie wir Menschen heute kennen, mit einer gewissen Form von Kunst, ob Kultur mehr oder weniger, wird es dann natürlich auch gegeben haben. Die haben wir zum ersten Mal in der Archäologie vor ungefähr 50.000 Jahren, also mitten in der letzten Eiszeit gesehen. Also irgendetwas hat sich da getan und das, was sich da getan hat, hat die Menschen in die Lage versetzt, zu dem zu werden, was wir heute sind. Ackerbau zu betreiben, Städte aufzubauen, Gesellschaften zu haben, die dann irgendwann sowas wie ein Internet erfinden können, das dann durch einen Bagger oder sonst irgendetwas zerstört werden kann. Und dann sitzt man da und weiß nicht so recht, was man tun kann und erinnert sich an irgendein Projekt, das man früher mal tun wollte. Natürlich gibt es über die Welt, den Rest des Universums, des Sonnensystems und vieles anderen mehr, das früher schon passiert ist, noch mehr zu reden, das nichts mit den Menschen zu tun hat. Und das werden wir zu gegebenen Zeitpunkt dann auch noch tun. Aber für den Moment denke ich, dass wir jetzt erst einmal bei Menschen angekommen sind und wir später noch mehr über den Menschen reden sollten. Und mit ungefähr 1,5 Stunden ist diese Folge, glaube ich, lang genug. Eine Fortsetzung folgt wahrscheinlich, egal ob mit oder ohne Internet. Auf Wiedersehen!